Letzte Folge in 2020 und es beginnt mit einer Unsitte. Fröhliche Weihnachten nachträglich.
Ja, fröhliche Weihnachten nachträglich.
Gehabt zu haben.
Was ist denn die Unsitte?
Du hast doch uns direkt begrüßt, du kamst also rein, frisch von der Handelbank und hast gesagt, ich wünsche ein gutes Weihnachten gehabt zu haben.
Das ist richtig, ja.
Gestern hat mir der Nachbarsjunge im Fahrstuhl frohes Neues gewünscht.
Oh, ja, das ist ja falsch.
Das ist auch falsch.
Ja, aber wieso? Aber was ist denn an dem Falschen? Was ist denn an meinem Falsch? Es bedeutet ja umgemünzt einfach nur, ich würde mich freuen, hättest du ein schönes Weihnachten gehabt. Hättest du jetzt kein schönes Weihnachten gehabt, kann ich es aber auch nicht ändern und ist mir dann auch relativ egal. So.
Frohes Neues ist übrigens seit Jahren mein Running Gag. Immer zur neuen Saison, zum ersten Heimspiel beim FC St. Pauli, begrüße ich alle immer seit Jahren mit Frohes Neues.
So. Ich wünsche das wiederum, wenn ich im rheinischen Raum, wenn ich so irgendwo zwischen Krefeld und Köln unterwegs bin und ein Ortsschild passiere, dann schreie ich Frohes Neues, verstehst du? Frohes Neues.
Oh Mann. Ja.
So, ich denke, das war
Frohes Neues, ja gut, okay,
danke. Haben wir den Ton gesetzt für die Folge?
Es war ja nur eine kurze Sendung, das machen wir ja nur für den Sponsor, also Mike macht gleich kurz den Sponsor und dann beenden wir das auch.
Also richtig.
Mit Frohes Neues, ja. Das ist auch der Folgentitel, es reicht dann. Sag mal, was habe ich dem Fußballgott, oder sagen wir mal den von der DFL, den Spieltagsplanern und Ansetzern, getan, dass das erste Spiel im neuen Jahr an einem Samstag, Nachmittag oder Abend, so genau weiß ich es gar nicht, ich glaube, es ist sogar Samstagabend das Topspiel, Hertha BSC gegen Schalke 04 ist. Das muss doch nicht sein. Also Abstiegskampf vor leeren Rängen im dunklen, eisigen Berlin, wo der sibirische Wind die von uns sogenannte Russenpeitsche schon wieder zuschlägt. Also Windchill minus 14 Grad oder das wird wahrscheinlich in Gorbatschow oder es wird ja in Stalingrad gemessen, ne? Dann in Berlin irgendwas.
Der Großklub gegen den Großklub quasi, verstehst du? Ich habe jetzt ein Bild von Christian Groß gesehen, jetzt bereits im Schalke Trainingsanzug mit Kappe. Da fehlt eigentlich nur Raktiv als Sponsor, oder? Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich muss sagen, das war so ein Hauch Udo Lattek, der plötzlich irgendwie durch Gelsenkirchen wehte. Allerdings glaube ich minus den Erfolg. Es ist generell nicht so ein wahnsinnig gutes Zeichen, wenn jemand vorher irgendwo in Saudi-Arabien und sonst wo die letzten Jahre tätig war. Da ist selten etwas Glanzvolles bei rausgekommen.
Aber ich glaube, beim momentanen Zustand der Schalker Mannschaft ist es auch egal, wen du holst. Du hättest Christian Groß als Schweizer holen können, aber du hättest wahrscheinlich auch Jochen Schweizer holen können. Und der Unterschied wäre marginal.
Ich glaube sogar ernsthaft, Jochen Schweizer würde tatsächlich mehr ausrichten können. Das mache ich sogar ernst.
Ja, der spendiert erstmal der gesamten Innenverteidigung oder der gesamten Viererkette erstmal zwei Fallschirme und einen Bungee-Sprung, so als Teambuilding-Maßnahme. Ich habe nämlich in der Sportbild gelesen, früher haben die Führungsspieler auf Schalke den anderen Spielern Currywurst gekauft. Heute sind sie alle Ich-AGs.
Hey. Hat Walter Straten aber wieder einen rausgetan, ne?
Apropos Spendierhosen. Wir haben jetzt, wir sind ja die Betway Boys.
Ja.
Betway.com. Wir haben jetzt 3 Monate lang Betway als Partner hier gehabt. Und der alten Devise sozusagen der achten Stunde folgend, Hefte raus Klassenarbeit. Mal die Frage an die Betway Boys hier. Was ist denn hängen geblieben? Was habt ihr denn gelernt? Wie ist zum Beispiel der Claim von Betway?
Was Betway Bernd macht, ist immer richtig.
Richtig, genau. Was Betway Bernd macht, ist immer richtig. Das ist der Claim. Ja.
Oder nee, pass auf. Betway.com. Hör auf deinen Vater.
So, auch sehr richtig. Sehr richtig. Ja. Also ich merke, ihr seid auf jeden Fall top drauf. Ihr wisst natürlich auch, dass es der führende Anbieter, einer der führenden Anbieter für Sportwetten in Deutschland ist. Dass es ein breites Angebot an Sportarten gibt, an Märkten und das Ganze natürlich sowohl auf dem Computer, also via Desktop, als auch mobil in iPads, in Huawei-Handys, in was gibt's denn noch, weiß der Henker was. Also auf jeden Fall per App eben in Tablets und auch in Mobilfunkgeräten möglich ist. Und es darum geht, dem Instinkt, dem eigenen Instinkt zu vertrauen für echten Nervenkitzel und somit für ein verbessertes Spielerlebnis. Es gibt auch diesmal in der letzten Werbung hier in 2020 einen Willkommensbonus für Neukunden für bis zu 150 Euro gibt's nämlich. Dazu spannende Angebote.
Was?
Ja, wirklich. Es gibt zum Beispiel den Betway Boost, da gibt's erhöhte Quoten oder den Vierknipser. Da kannst du kostenlos die ersten Torschützen in 4 Partien tippen und einen Jackpot von 100.000 Haaland. Euro, Haaland, genau, von 100.000 Euro pro Woche tippen und so weiter und so fort. Der Hinweis sei nochmal, Spielteilnahme ab 18 Jahren, Glücksspiel kann süchtig machen. Mehr dazu, Infos und Hilfe unter bzga.de und Betway könnt ihr natürlich unter betway.com erreichen.
Das ist ja klasse, ne? Muss man auch mal sagen.
Oder?
Ja, ich meine, entschuldige bitte, verantwortungsbewusstes Wetten ist der Grund, warum Lukas sich irgendwann auf so eine Art Erbe freuen kann. Und das alleine ist doch schon, ne? Ich meine, natürlich, wenn alles gut läuft, erst in ungefähr 40 Jahren, da wollen wir alle ja natürlich drauf hoffen, aber theoretisch ist das ja so.
Ja, ja, also er hat sich ja von seinem jetzigen, habe ich ja, glaube ich, erzählt, ne? Er hat sich von seinem diesjährigen Wettausschüttung ein Boxspringbett gekauft.
Siehste? Und natürlich wo?
Mein Vater steckt
bei Bett1.de.
Mein Vater steckt das Geld nicht unter die Matratze, er steckt das in die Matratze. Verstehst
du? Leute, ihr müsst mal fürs Timing von Witzen, müsst ihr mal auf euch achten, weil natürlich ja. Mickey gerade einen Monster-Gag hatte.
Ja, richtig. Ja.
Aber der ist jetzt untergegangen.
Ich habe natürlich gesagt, und wo hat er das, die Matratze natürlich gekauft? Konsequent. Natürlich bei Bett1.de. Ist doch klar.
So.
Ist doch logisch.
Ja.
So.
Ja. Ja, ich wollte doch sagen, Betway auch immer.
Bitte?
Ah, wir haben heute echt Verzögerungen drin, ne?
Nö. Du redest einfach immer, wann du lustig bist.
Nein.
Das hat mit der Verzögerung nichts zu tun.
So, wollen wir denn mal?
Ja.
Zum letzten Mal in diesem Jahr. Es ist Musik, bitte. Es ist Mickey Beisenherz.
Ich grüße ganz herzhaft.
Und in Berlin Lukas Vogelsang.
Ja, Grüße aus der Sonne, ne? Und in Garmisch-Partenkirchen, unterhalb der Großschanze, Mike Nöcker.
Kurz vor der Vierschanzentournee.
Mike Nöcker, einer von 100.000 Menschen, die in den letzten 4 Tagen gen Süden gezogen sind.
Ja.
Um endlich mal wieder im Schnee in der Schlange stehen zu können.
Ja, Mike hatte eigentlich auch vor, heute noch eine Runde Rodel zu gehen. Er hatte aber ein bisschen Angst, von Großdenkern wie Jan Böhmermann quasi noch bei Twitter behandelt zu werden, als hätte er älteren Menschen die Impfspritze aus der Hand geschlagen und hat deshalb dann gedacht, weißt du was, komm, vielleicht bleibe ich doch lieber einfach zu Hause. Ne? Auch an deinen Kufen klebt Blut, Mike.
Glauben Sie nichts, was diese Herren sagen, meine Damen und Herren. Ich bin auf dem Landsitz von Lord und Lady Heske Fortescue in Middle Frithem. So ist es nämlich. So, wollen wir losfangen? Wollen wir anfangen?
Jawohl.
Ich habe übrigens.
Natürlich, jedes Losfangen gewinnt.
Also, wir müssen uns eigentlich darüber einigen, ob wir einen Jahresrückblick machen und nochmal alle Stationen dieses Fußballjahres 2021 mit eingehen oder ob wir denn nicht doch den ja, aktuellen
das
Anlass
B, kurz, bitte B.
den aktuellen Anlass ja, mal kurz nehmen und auf Thomas Tuchel gehen. Ich habe mir das relativ schön vorgestellt, dass der jetzt quasi.
Ja, der auch.
Naja, also stellt euch mal folgende Szene vor. In Dortmund. Man muss in solchen Momenten wirklich wieder diese besondere Dallas-Folge nehmen. Aber stellt euch mal bitte vor, in Dortmund steht Thomas Tuchel unter der Dusche und Aki Watzke kommt rein und sagt, ach geil, Thomas, alles nur ein Traum. Und dann nehmen sie ihre beiden Meisterschalen und den DFB-Pokal und bestellen beim Lieferservice von Segmüller eine Dorade und erzählen darüber, wie erfolgreich doch die letzten 3 Jahre in Dortmund gewesen sind, zünden sich dann noch eine Zigarre an und freuen sich, dass Borussia Dortmund seit 2011 4-mal deutscher Meister und 2-mal DFB-Pokalsieger geworden ist und einmal sogar ins Champions-League-Finale. Ach, herrlich.
Ja, Ja.
Und dass die Stadt Dortmund sämtliche Nahrungsmittel mit Kohlenhydraten aus den Supermärkten verbannt hat. Ein Nebeneffekt aus einer 5-jährigen Anstellung in Dortmund.
ja, interessant, ne? Also ich merke halt eben auch, wie vergesslich der Fußballfan auch eingedenk der zwischenzeitlichen Erfolge anderer ist. Merkt man ja auch daran, dass der Name Tuchel, jetzt wo er wieder auf dem Markt ist, auch mir als Borussia Dortmund-Fan plötzlich wieder als so eine ernste Option vorkommt. Ich meine, ich kann mich jetzt nicht an jede einzelne MML-Folge erinnern, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich irgendwo auch schon mal Tuchel weggeschrien habe. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und nichtsdestotrotz, und das ist nun mal der Fußball, er ist sehr schnelllebig, er ist sehr wankelmütig, muss ich sagen, dass ich so mich schon manchmal dabei erwischt habe im Laufe der letzten 2-3 Tage, dass ich dachte, ach Tuchel, ach. Naja, wir haben uns ja im Laufe der letzten Zeit ja sehr stark davon verabschiedet, dass ein Borussia Dortmund Trainer wie Klopp sein muss. So, und Tuchel ist ja zweifelsohne ein sehr guter Trainer. Das hat er ja bei Paris Saint-Germain ja nun auch nachhaltig bewiesen. Ich glaube, da sind nur zwei Dinge, die werden da immer dagegen sprechen. Zum einen ist Tuchel, glaube ich, menschlich wirklich ausgesprochen schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und das Verhältnis zu Watzke, glaube ich, so, dass Tuchel, glaube ich, niemals eine ernste Option für Borussia Dortmund sein kann. Und von daher, macht es vermutlich wenig Sinn, sich damit ernsthaft zu beschäftigen.
Es macht auch dann keinen Sinn, wenn man sich ernsthaft mit der Entwicklung bei Paris Saint-Germain beschäftigt, weil trotz zweier Pokalsiege im letzten Jahr, ja, der Meisterschaft in Frankreich und dem Champions-League-Finaleinzug in Lissabon gegen die Bayern, was ja dann auch nur knapp verloren wurde, die größte Kritik war, dass er, der ja seit 2018 in Paris wirken durfte, also nahezu 2 Jahre oder 3 Jahre dann, dass er nie das eingelöst hat, was sie sich von ihm versprochen haben, nämlich, dass er dieser Mannschaft, die ja größtenteils aus Einzelkönnern besteht, eine Tuchel-Spielidee vermittelt. Mhm. Also etwas, wofür dieser Verein steht, mehr als dass du am Ende sagst, gibt Neymar oder Mbappé den Ball, die werden es in den entscheidenden Szenen, in den entscheidenden Spielen richten. Ja. Also es war am Ende eine Kritik am System, er hat am Ende einfach nur noch banalen Star-Fußball spielen lassen, er hat gesagt, gibt Neymar den Ball, der wird schon richten. Und darüber hinaus auch klare Kritik daran, dass sie gesagt haben, wo ist denn die Idee? Also er galt ja mal als der heißeste Trainer, auch nach der Entlassung noch in Dortmund. Aber wo ist dieses Versprechen eingelöst worden? Das gibt es nicht. Also Paris steht für nichts. Und das wollten die halt auch. Musst du mit Paris die Champions League gewinnen, wenn du angestellt wirst. Das ist immer das Ziel der Kataris. Und dann musst du aber vor allen Dingen, wenn du Thomas Tuchel bist, wenn du sozusagen ein Konzepttrainer bist, dann musst du nach 2 Jahren auch ein Konzept vorzuweisen haben. Und das hat er nicht. Er hat einfach keine Struktur in diese Mannschaft gebracht. Und das war, glaube ich, auch ein Grund, neben dem Disput und diesem schwierigen Konflikt mit Leonardo, dem Sportdirektor, dass er dann gehen musste.
Naja. Ja, andererseits, wenn du natürlich auch die letzten Jahre so einkaufst, warum beschweren sie dich denn dann, wenn dein Trainer Starfußball spielen lässt? PSG hat's doch von oben vorgegeben. Ich meine, wir haben ja wohl noch nie vergessen, wie da auf dem Markt gewütet wurde innerhalb eines Jahres Neymar und Mbappé kaufen. Wieso ist denn dann ausgerechnet der Verein die Instanz, die sagen, ja, aber hier wird ja nur Starfußball gespielt. Die haben doch auch dementsprechend auch doch eingekauft. Also was wollen sie denn? Also das, naja.
Zumal interessanterweise ja auch Mbappé war es, glaube ich, ne, der sich sehr herzlich via Facebook, ja, Instagram, Twitter, weiß der Henker was, irgend so ein Social-Ding da, TikTok wahrscheinlich, eben verabschiedet hat und nochmal bedankt hat für die besondere Zeit. Und vor allen Dingen sprach er ja fast von einer Hinterlassenschaft, also Legacy.
Ja.
Und das fand ich schon sehr beeindruckend tatsächlich. Also insbesondere.
Wobei, so ähnlich hat Watzke sich auch geäußert.
Laurent Maltré, das ist der Frankreich-Korrespondent vom Kicker, schreibt, Hatte Tuchel anfänglich noch mit unterschiedlichen Systemen jongliert, verfiel er am Ende in ein fades 3-5-2 oder 5-3-2-System. Aus der Kabine wurden Stimmen laut, dass sich die Anweisungen darauf beschränken, einfach Neymar oder Mbappé den Ball zu überlassen, wenn sie spielfähig waren. Also das ist so ein bisschen, ich weiß, was du meinst, dieses, wenn sie diese Spieler kaufen, wieso wundern sie sich dann? Aber anderes Beispiel, Hansi Flick. Ja, ich würde sagen, Weltfußball Lewandowski ist schon in einer Kategorie zu nennen mit Mbappé und Neymar, weil er sich dahin entwickelt hat. Er wurde nicht für 220 Millionen gekauft, aber er wäre seine 100, 150 Millionen wert. Dann hast du bei den Bayern noch ganz andere Starspieler. Flick hat aber etwas geschafft. Er hat ein klares System Flick, einen klar zu identifizierenden Flick-Fußball implementiert und die Stars dahingehend eingebettet. Lewandowski, der viel mehr mit nach hinten arbeitet als noch vor 1-2 Jahren. Ein Kimmich, der seine Rolle finden durfte. Also ich glaube, das ist einfach auch ein Vorwurf, den sich Tuchel gefallen lassen muss. Du kannst ja auch Star-Fußball spielen und trotzdem eine klar zu erkennende Handschrift haben.
Ja, 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 das ist schon richtig. Aber dann müssen die Stars natürlich auch entsprechend irgendwie drauf sein. Also ich weiß nicht, ob Neymar da so richtig Bock drauf hat, dass es auch noch andere neben ihm gibt. Also er ist ja, wenn wir uns mal so die Vertragsinhalte der letzten Jahre mal angucken, die es angeblich gegeben haben soll, irgendwelche Klauseln, wo drin steht, dass er also bitte auf keinen Fall mit nach hinten arbeiten soll und irgendwelche fixen Elfmeter und so, dann würde ich gerne auf dieser Grundlage nochmal neu darüber sprechen, inwieweit man ein System implementieren kann, in dem auch die anderen glänzen und die nicht nur die Last, sondern auch eben der Glanz auf andere Schultern verteilt wird. Das, ich glaube, da dürfen wir den Faktor Mensch und den Faktor Ego nicht ganz außer Acht lassen.
Zumal du ja auch, wenn du permanent eine Konfliktsituation mit deinem Sportdirektor hast, ist ja auch nochmal die Frage, inwieweit das von außen da reingetragen wird, inwieweit das auch Unruhe in die Mannschaft hereinbringt, inwieweit damit auch die Autorität des Trainers in Frage gestellt wird. Und dann ist es natürlich sehr einfach herzugehen und zu sagen, er hat immer nur das und das System gespielt. Ich glaube, die Gesamtentwicklung wird etwas sein, das werden wir nie genau beobachten können, beziehungsweise nie genau analysieren können, weil du einfach nicht weißt, was für Unwuchten entstehen, wenn das Gesamtgebilde des Vereins nicht rund läuft und wenn insbesondere das Vertrauensverhältnis zwischen Sportdirektor und Trainer nicht gegeben ist. Also vielleicht sind das dann auch manchmal irgendwann, ich will es nicht Verzweiflungseinwechslungen nennen, aber wenn sich Dinge hochschaukeln, dann ist es sehr einfach, immer das Endergebnis zu kritisieren, weil man nicht weiß, wie der Weg dorthin entstanden ist.
Ja.
Micky hat schon was Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, na, wenn die mal so einkauft.
Zum Glück in der letzten Folge des Jahres. Ja, endlich ist es so.
Nein, aber weil du meintest ja, wenn die so einkaufen. Und ich glaube, man darf gar nicht kritisieren, dass eben Neymar und Mbappé geholt wurden, sondern man muss kritisieren, was sonst so passiert.
Ja, klar.
Insbesondere in der letzten, sehr langen Transferperiode. Also nochmal angefangen, Leonardo kommt zurück, der war ja schon mal in Paris, ist ehemaliger Spieler, war ja auch beim AC Mailand, wird dann zurückgeholt, 2019, und in dem Moment muss Tuchel klar gewesen sein, dass es nicht lange gut gehen wird, weil die einfach klassische Antipoden sind. Und wo immer Reibung ist, ist irgendwann auch Feuer, das passiert. So, das war klar, das war nur eine Frage der Zeit. Und dann kommt etwas hinzu, wenn wir auf den Transfermarkt schauen, Leonardo hat einfach perfekte Verbindung in den Mercato in Italien. Und das heißt, seit er da ist, wurde insbesondere in der Serie A eingekauft. Und Tuchel hat aber im Sommer ganz offen andere Verpflichtungen gefordert. Also so wie sich auch Hansi Flick hingestellt hat und gesagt hat, pass auf, wir brauchen noch andere Spieler. Und somit Salihamidžić unter Druck gesetzt hat, was aber ein anderes Hierarchiegefälle ist innerhalb des FC Bayern. Tuchel sagt aber, pass auf Leonardo, deine italienische Kackscheiße, die du gerade machst, die brauche ich nicht. Hol mir mal vernünftige Spieler, guck doch mal, was gibt es in Deutschland, was gibt es in England. Und es ist ja klar, wenn Tuchel sich hinstellt und ganz offensiv und ganz öffentlich den Leonardo, den Sportdirektor, anzählt, dass der irgendwann zurückschießt. Und ja, der hat nun mal, das ist der klassische längere Hebel, an dem er sitzt. Und dann geht er halt hin am Abend vor Heiligabend nach der Pressekonferenz, nach dem 4-0 gegen Straßburg und sagt, guten Tag, Thomas, komm mal kurz mit, wir müssen dir was mitteilen.
Thomas.
Au revoir.
Thomas. Ja? Jetzt geht's aber los hier.
Ja, pass auf, ich habe nämlich heute Morgen extra, weil ich mich nicht wieder blamieren wollte, weil sie ja jetzt, ein Nachfolger steht ja schon fest. Und ich wollte mich bei der Namensnennung, genau, ich wollte mich mal nicht blamieren, so wie du jetzt. Ja. Und habe deswegen extra unseren Argentinien-Korrespondenten Jani Groschetzki angerufen, den ich in Buenos Aires am Grab von Maradona erwischt habe.
Jetzt haben wir schon einen eigenen
und habe ihn gefragt, pass auf, und ich habe jetzt rausgefunden, der heißt Maurizio Pochettino.
Ja, ja,
ich. Pochettino, ja. So wie Mascherano und Thomas Tuchel. Das ist relativ einfach, es ist relativ einfach zu merken. Also Maurizio Pochettino kommt jetzt.
Aber bei so. Jemandem, dem es egal ist, ob er Groschetzki oder Grozecki ausgesprochen wird, Grozecki ausgesprochen wird, da bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher, ob ich ihn als seriöse Quelle bei der Aussprache.
Aber diese, also das macht mich ja wahnsinnig, ne? Diese Aussprache von argentinischen Nachnamen. Also ich kann, also natürlich immer Doppel C und dann H, ne, ist ja ganz klar immer Pochettino, so würde man ja sagen. Aber die Argentinier haben dann nochmal so wie in der Mathematik nochmal so eine zweite Ableitung von der Ableitung reingepackt. Ich weiß noch, wie ich damals getobt habe, als der FC Schalke den argentinischen Spieler Matejan holte. Also M-A-T-E-L-L-A-N. Mathe, ja, Doppel-L-J, klar, ne, so. Dann hat aber Werner Hansch, hat immer unten am Ball wieder, Matejan, spielt immer, ich dachte, der heißt Matejan, du Trottel. Bis ich irgendwann festgestellt habe, nein, tatsächlich, also wie die Ableitung der Ableitung, also Doppel-L gleich J, aber J nochmal, dann nochmal wie im Spanischen gesprochen, Matejan. Es stimmte also, ich habe Werner Hansch Unrecht getan. Ja.
Aber ist die Ableitung von der Ableitung, ist der Satz des Pythagoras, oder?
Das ist absolut. Ja, genau.
Da ist er. Ja. Da ist er wieder am Ball. Ja. Der Pythagoras.
Pythagoras. Ne? 2004 Europameister mit Otto Rehagel geworden.
Aber mir ist jetzt was aufgefallen, wenn es wirklich Pochettino ausgesprochen wird, dann haben die natürlich einen Riesenfehler gemacht beim BVB, weil sie sich mit Pochettino gleichzeitig hätten Trainer an Bord holen können und ein neues Maskottchen. Ey, was ist denn geiler in Dortmund, als einer, der Pochettino heißt?
Dann, guck mal,
da ist der Pochettino.
Und dann auch noch im Pott trainiert.
Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Der Pochettino. Ne? Also der aus dem Pott, der Pochettino. Der Tino aus dem Pott. Ne?
Hat Mike gerade meinen Witz erklärt?
Ja. Ja. Aber, okay. aber ich unterstütze ihn diesmal dabei, weil du darfst auch nicht vergessen, wir sind auch zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, und viele unserer Hörer sind auch noch so ein bisschen angedellt von den Weihnachtsfeiertagen, die kommen da nicht so ganz mit. Und das ist schon auch ein Service. Mike, was hast du da eigentlich für ein Bild im Hintergrund hängen? In wessen Bude bist du eingebrochen? Bist du zu Hause bei Karl-Josef Laumann? Sitzt du womöglich vielleicht gerade im Wohnzimmer von Karl-Josef Laumann? Auch die Gardinen, also das muss man unseren Hörern ja mal erklären. Wir sehen uns ja gerade via Skype, während wir sprechen, und es ist so, dass Mike ja normalerweise in Hamburg in so einem Hipster-Designer-Loft lebt. So als hätte man es aus so einer so GZSZ-Szene gefräst. Und jetzt sitzt Mike aber in so einem, ja, ich weiß auch nicht, sieht so ein bisschen aus, als wäre es irgendwie so eine Folge der Lindenstraße 1992 in einem Wohnzimmer der Beimers. Mike Nöcker sitzt im Wohnzimmer der Beimers und podcastet von da aus. Und ich frage mich, wo ist er?
Ne? Für alle, die nicht wissen, wie die Lindenstraße weitergeht, ich bin in Abwesenheit beim WDR, also es wird ja jetzt nicht mehr im Fernsehen gezeigt, mit Mutter Beimer durchgebrannt. Und, ja. Und lebe jetzt ganz in der Nähe von dir in Castrop-Rauxel.
Ja, wie schön.
In so einer Biedermeier-Wohnung.
Ja, wunderbar. Ja, finde ich gut.
Ja. Ja,
freue mich. Ja, toll.
Schön, wie wir abgekommen sind. Es ist übrigens zwei Sachen dazu. Tatsächlich ist es ähnlich wie bei dir, wenn Uli Hoeneß irgendwo auftaucht und du bei Twitter sofort bombardiert wirst, dass du wieder auflegen sollst und ihnen nicht auch noch, dass die Parodie sozusagen ins Fernsehen getragen wird. War es bei mir so, mit der Entlassung von Thomas Tuchel schrieben mir erstmal relativ viele Menschen, dass ich jetzt bloß meine Klappe halten sollte und auf keinen Fall auf die Idee kommen sollte, ihn für Dortmund als Trainer zu fordern. das fand ich ganz heiter, ehrlicherweise. Und dann noch mal eine Sache, dass ihm immer vorgeworfen wird, dass er ja ein zu großes Ego ist. Ja. Da frage ich mich manchmal, warum dürfen Spieler ein großes Ego haben. Trainer müssen aber wie in so einer Schafkopfrunde oder die müssen sozusagen Skat-kompatibel sein, sodass der Sportdirektor und der Geschäftsführer oder der Präsident oder der Aufsichtsratsvorsitzende, die müssen dann abends noch zusammensitzen können und irgendwie heitere Stunden beim Bier am Kamin haben. Und nur dann ist es sozusagen ein guter Trainer. Das finde ich ehrlicherweise immer faszinierend, dass man Spielern jedes Ego der Welt zugesteht, Trainern aber nicht.
Es wird ja Aki Watzke nachgesagt, also auch speziell so aus Dortmunder Kreisen, dass Watzke nur Trainer verpflichtet, Zitat, die er kennt. Zitat Ende. Da wird's aber dann auch verdammt dünn, ne? Also da steht ja vielleicht doch irgendwann Friedrich Merz an der Seitenlinie.
Wie beim Boxen früher, die kommen dann alle aus dem Sauerlandstall.
Ja. Naja, aber das ist ja wirklich, also darin steckt natürlich der relativ explizite Vorwurf, dass Watzke nicht in der Lage ist, in Anführungsstrichen groß zu denken, was man aber vermutlich irgendwann auch mal muss. Ich meine, da sind wir ja wieder bei Klopp. Klopp hat ja den Vorteil, man kann mit Klopp groß denken und gleichzeitig lokal. Von der Sorte gibt's aber nicht allzu viele. Ich weiß nicht, also wer das dann hätte sein können. Aber
ist nicht einfach dieser Vorwurf, dass der Trainer ein zu großes Ego hat, immer nur der letztgültige Offenbarungseid einer Führungsebene?
Ja, sowieso.
Weil du musst doch eigentlich jemanden an der Seitenlinie haben, der so einen Verein auch trägt. Und wenn man jetzt mal guckt, wer so in den letzten 20 oder 15 Jahren wirklich den Fußball geprägt hat. Also Klopp ist jetzt zweimal hintereinander Welttrainer des Jahres geworden. Diese Woche wurde Guardiola zum Coach of the Century gewählt.
Ja.
Dann gibt es noch einen gewissen Mourinho, der ja auch, sagen wir mal, in den letzten 15 Jahren ganz gut dabei war. Ich erinnere nur an das Triple mit Inter 2010. Und der es immer geschafft hat, sich vor die Mannschaft zu stellen, indem er all den Hass, jeden Shitstorm absorbiert hat und so die Mannschaft in Ruhe arbeiten konnte. Weil er sich wirklich als klassische Strohpuppe davor gestellt und gesagt hat, komm, throw it at me, bitches.
Ja. Ja,
so, das war er ja auch. Und das sind ja alles Chefcharismatiker. Ja. Die haben ja alle Riesenegos. Also ich weiß, die haben alle wahrscheinlich eine Verdrängung. Ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich noch ins Schumanns gepasst haben, als Tuchel und Guardiola da mit den Gläsern und mit den Salzstreuern ihre gegenseitig Taktikarbeit gemacht haben. Ich glaube, da waren sie am Ende alleine, weil alle anderen wie von so einer Druckwelle aus der Kneipe gespült wurden. Aber ich finde das total gut, weil es trägt ja auch eine Mannschaft und es hilft einer Mannschaft, wenn sie sozusagen hinter dem Trainer verschwinden kann.
Ja klar, also da bist du natürlich auch wieder bei dem alten Gleichnis, dass ja ein Chef besonders gut dann ist, wenn er einfach für die entsprechenden Positionen Leute holt, die schlauer sind als er selbst. Und einfach sagt, ich brauche keinen Skatpartner, ich muss nicht mit irgendjemandem Schafskopf spielen, sondern ich brauche halt einfach jemanden, der mehr Ahnung hat als ich und den lasse ich dann machen. So, darum geht's ja. Und da muss natürlich das eigene Ego wird ja automatisch auch immer dann gefüttert, wenn man sagen kann, ja, ich habe den geholt und guck mal, wie schön ich mich zurücknehme und den hier machen lasse. So, aber das kann offensichtlich nicht jeder. Das ist dann leider auch die bittere Erkenntnis.
Und es gilt ja tatsächlich auch im Fußball die alte Management-Regel, starke Persönlichkeiten akzeptieren starke Persönlichkeiten neben sich. Also besser du sozusagen je toleranter du starken Persönlichkeiten an deiner Seite gegenüber bist, desto besser in der Regel auch das Ergebnis deiner ganz persönlichen Führungsarbeit sozusagen. Und das ist ja etwas, was dann offensichtlich an der einen oder anderen Stelle eben zu kurz gekommen ist.
Ja, tja.
Ich bin gerade gespannt, wie sich die ganze Sache in Mainz entwickelt. Mhm. Also ich kann mich erinnern, also wenn man jetzt auch wieder ist, ich meine, Mainz ist ja sozusagen pass auf, ganz, ganz böse für alle Romantiker. Neben Hoffenheim und Leipzig ist ja Mainz der Ursprung des modernen Fußballs. Auf der einen Seite Rangnick, die Rangnick-Schule, ohne die es jemand wie Marco Rose nicht geben würde. Auf der anderen Seite aber eben Heidel und Mainz, Strutz, Heidel, die ganze Connection. Also wer die tolle Biografie von Honigstein über Klopp gelesen hat, weiß das ja, wie sozusagen das als Brutkasten auch fungiert hat, Mainz. Ich meine, da kommen eben Tuchel und Klopp auch her, ne? Und jetzt ist in Mainz wirklich Land unter in dieser Saison. Und jetzt holen sie Heidel zurück und holen auch Martin Schmidt zurück. Nicht den Skispringer, sondern den ehemaligen Trainer als Sportdirektor. Da bin ich total gespannt, weil vor 4 Wochen war noch die große Schalke 04-Abrechnung in der Sportbild. Wer hat wie viel Schuld? Also ja, von 100%. Wie viel Schuld hat jeder an der Misere? Ich glaube, Heidel hatte 18% Schuld an der 100% Misere von Schalke 04. Und dieser 18% Heidel ist jetzt in Mainz als Heilsbringer zurück. Das ist tatsächlich eine Wolte der Bundesliga-Geschichte, die ich nicht erwartet habe vor einem Monat noch. Also überhaupt nicht.
Aber 18% Schuld bedeuten ja im Zweifel auch 82% Erfolg. Und die hat sich natürlich Mainz jetzt geholt. So, das ist ja auch geil. Das ist ja auch eine tolle. Ja.
Aber das ist, ich glaube, die Rechnung war ein bisschen anders. Das ist nicht die Rechnung. Nein, die Rechnung war, sie mussten irgendwie auf 100% Schuld kommen. Und wer sozusagen von dem großen Schuldkuchen, wie viel Zutat war Heidel, wie viel war Tönnies, wie viel war die Mannschaft. Und dieser Heidel, den ich aber, und da wieder ein Verweis auf die Klopp-Biografie, der ja hervorragende Arbeit gemacht hat, in Mainz, der aber auf Schalke total gekippt ist. Und ich erinnere mich nur, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Bericht war, aber da saß Heidel irgendwann an der Arena vor dem Gazprom-Logo und erzählte irgendwas über Traditionen und so. Und da dachte ich, oha, das ist jetzt der Punkt, an dem kippt die Figur. Das war diese Schalke-Doku, was lief falsch, glaube ich. Und da wurde Heidel interviewt und ich dachte, irgendwie passt das nicht. Und er ist ja halt der, den zusammen mit Reschke die meiste Schuld trifft, was die Altlasten jetzt, also die jüngeren Altlasten von Schalke angeht, was die Transfers angeht. Diese verrückten Verträge mit Rudi, der jetzt schon wieder in Hoffenheim spielt, aber sie zahlen irgendwie noch das Gehalt und sie haben Millionen ausgegeben für Spieler, die es nicht mal auf die Bank geschafft haben. Das ist ja auch Heidel. Das Einzige ist natürlich, Schalke und Mainz sind zwei diametral entgegengesetzte Konzepte. Das heißt, vielleicht funktioniert er eben auch dann am Ende. Vielleicht ist er als Manager wie Terodde, Terodde funktioniert nur in der zweiten Liga,
Heidel funktioniert nur in Mainz. Das wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen, weil da gibt's zwei Modelle. Also das Modell 1 ist, er funktioniert nur da. Modell 2 wäre, es ist so ein Romantiktransfer Dortmunder Güte, eine Rückholaktion sozusagen, die dann hinten raus nur halb funktioniert. Das wird tatsächlich sehr spannend sein, zu beobachten. Das ist
meine Befürchtung.
Dass es nur so halb funktioniert.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, als nächstes steht da noch Harald Strutz wieder auf der Matte und sagt, komm, ich mach's auch wieder. Wir bringen die Band wieder zusammen.
Die Bruch weg.
Ich habe da so meine Zweifel, weil viel Identität ist da ja nicht mehr. Also der FSV Mainz, den wir mal kannten, den gibt's nicht mehr. Der ist mit ihr da draußen gestorben.
Aber dann ist ja nur die Frage, wenn Strutz auch noch zurückkommt, hat André Schürrle seine Karriere ein Jahr zu früh beendet?
Ich fürchte ja. Und was macht eigentlich Louis Holtby?
Ne? Und weiß Heidel nicht? Also ich glaube, was Heidel nicht weiß, ist, dass der Karneval diesen Februar ausfällt. Weil normalerweise ist das ja das Einzige. Dann haben sie ihr Karnevals, ja, erinnert euch, die Karnevalstrikots.
Ja, die sind schön.
Mit den bunten Stutzen, wo sie aussehen wie die Elfen aus jedem Hollywood-Weihnachtsfilm. So sehen sie ja aus mit diesen geringelten Stutzen. Ja. Jetzt fällt Karneval auch noch aus dieses Jahr. Also wo soll der Boost herkommen? Wo soll der Boost herkommen in Mainz, wenn Karneval ausfällt? Ich glaube, man verspekuliert sich da. Andersherum ist es natürlich auch viel, wie Mike sagt, viel Romantik, wenn sie als Trainer dann auch noch Bo Svensson holen.
Ja.
Dann hast du wirklich so viel, irgendwie so ein Mashup aus den letzten 30 Jahren Bundesliga. Ja. So, das ist kurz davor, also in Mainz, die Mainzer Spiele werden dann auch wieder von Ranissimo übertragen.
Ich wollte gerade sagen, das im Grunde genommen kann da ist so viel Best of der letzten Jahrzehnte. Im Grunde genommen kann die Rückrunde kann quasi von Olli Geissen moderiert worden. Werden die ultimative Chartshow. Aber
also, ich habe mal eine Frage.
Die ultimative Shitshow.
Vom Gefühl her. Normalerweise ist ja jetzt Winterpause und normalerweise stehen wir jetzt bei 17 Spielen. Und im Februar oder Ende Januar, je nachdem, beginnt die Rückrunde. So, jetzt stehen aktuell Schalke und Mainz bei 4 bzw. bei 6 Punkten. Da würde man normalerweise sagen, das wird eng.
Ja.
Also weil dann in der Addition bedeutet das 12 und 8 und da musst du schon eine Monster-Rückrunde spielen, um das überhaupt noch letztlich in irgendeiner Form reparieren zu können. So, jetzt stehen aber noch 4 Spiele aus. Das heißt, es sind noch 12 Punkte in der Verteilung, bevor dann die Rückrunde beginnt. Das heißt, maximal stünden wir bei 16 Punkten beim FC Schalke.
Ja, ja.
Es gäbe in der Addition dementsprechend 32. Damit könnte man tatsächlich es noch schaffen.
Ja.
Zumindest in der Vergangenheit hat es das gezeigt, dass 32 Punkte durchaus immer noch gereicht haben, um die Klasse zu halten oder zumindest Platz 16 zu erreichen.
Ja.
Frage: Glauben wir daran, dass Schalke und Mainz das Ruder nochmal jetzt mit neuen Trainern rumreißen können? Ist da überhaupt noch eine realistische Chance?
Ja, natürlich ist da noch eine realistische. Die Frage ist halt, ist diese kleine, also zu welchem Zeitpunkt kommt diese kleine Pause jetzt? Ist das, so eine Winterpause ist ja häufig dazu geeignet, sich nochmal, wie man so schön sagt, zu resetten, nochmal in sich zu gehen, auch nochmal zu trainieren, ohne direkt den Wettbewerb zu haben, um sich da nochmal neu aufzustellen und gestärkt dann aus der Pause zu kommen. Und bei dem einen oder anderen Verein hat es ja durchaus auch funktioniert. Bei der normalen Winterpause ist es ja so, dass du eine komplett verschissene Hinrunde hast und einfach noch mehr Punkte schon verloren hast. Insofern ist diese kleine Winterpause und in dem Sinne verfrühte Winterpause kommt ja eigentlich, ja, eine Woche, aber eine immerhin Woche. Eine Woche ohne Wettbewerb, ohne die Möglichkeit, noch mehr Punkte zu verschenken. Natürlich kann das gehen. Ich glaube nur, dass das beim FC Schalke nicht gehen wird mit einem Trainer wie Christian Groß, der vorher in Saudi-Arabien tätig war oder sonst wo. Irgendwo, auf jeden Fall definitiv. Wo war der denn jetzt zuletzt überall? In Katar, Saudi-Arabien?
Ist es nicht bezeichnend, dass sie ihm einfach den Vertrag von Ibišević übergestülpt haben? Ja. Haben wir gesagt, pass auf, du kriegst keinen Festgehalt, aber du kriegst eine Nicht-Abstiegsprämie. Okay, komm. Den hatten wir hier noch liegen.
Ja, weil die Spieler lesen. Gut, ich weiß, was ich gerade sagen wollte, die lesen ja auch Zeitung.
Sie hörten den Printwitz dieser Woche.
Genau, genau. Aber die bekommen ja auch ein bisschen was mit. So über TikTok und Instagram wird ja ab und zu auch mal irgendwas so in die Timeline gespült. Und denen ist natürlich auch klar, dass derjenige, der da von Schalke geholt worden ist, jetzt eben nicht Pochettino ist, sondern halt eben Christian Groß, der vorher in den Emiraten tätig war. Das wissen die ja auch. Also mit dem Glauben daran, dass da jetzt
bei Al-Ali.
Al-Ali, siehste. Hat Mario Basler nicht dort auch seine Karriere beendet? Ja, ne? Ich meine ja. Ich meine Mario Baslers letzte.
Also so heißt auf jeden Fall mein Barbier im Wedding heißt exakt so. Und ich glaube, dass das vielleicht sogar das bessere Arbeitszeugnis gewesen wäre.
Grundsätzlich, natürlich ist das ein Zeitpunkt, zu dem eine Mannschaft noch das Ruder, wie man so schön sagt, rumreißen kann. Na klar, weil so viele Punkte sind noch nicht verloren und es sind noch einige Spiele zu spielen. Ja, sicher. Aber es geht ja vor allen Dingen darum, mit wem das gelingen soll. Es muss ja etwas Entscheidendes passieren, dass der Turnaround geschafft wird. Und ich glaube nicht, dass das mit Christian Groß passiert. Wenn überhaupt, dann glaube ich es bei Mainz schon ein bisschen eher, weil ich Heidel für einen kompetenten Mann halte, der natürlich auch ein bisschen mehr Identität in diesen Verein zurückbringt. Das alleine wird aber auch nicht reichen. Aber ich sehe die Chancen eher bei Mainz als bei Schalke, ganz klar.
Wollt ihr mal ganz kurz, weil du Mario Basler reingebracht hast und ja wissen wolltest, ob es der gleiche Verein ist, bei dem er seine Karriere beendet hat. Da muss ich dich ganz kurz korrigieren, weil er nämlich seine Karriere nicht etwa bei Al-Ali, sondern man könnte meinen, beim SC Al-Rayyan beendet hat. Allerdings vergessen viele, dass er dann zum ATSV Wattenheim gewechselt ist, bevor er dann beim BC Augsburg Oberhausen gespielt hat, dann zum TÜS Rüssingen ging und seine Karriere tatsächlich bei der TSG Eisenberg beendet hat.
Micky Eisenberg.
Bevor er fest vom Doppelpass verpflichtet wurde.
Das ist richtig. Ich möchte nichts mehr hören. Das ist wieder der typische Podcaster.
mit dicke Fresse hier. Aber dass du mal selber Weltmeister geworden sind wie der Effe, der Andi Brehme und ich, das ist natürlich überhaupt nicht. Ich hab mir die Füße geblutig geholt, damit man in Deutschland wieder was zu feiern hat, auf die Fanmeile, in den Kneipen. Stattdessen gucken sie jetzt die Leute hinterher, die da Pfeile werfen. Wo ist denn das Sport?
Ja. Aber man muss einfach sagen, was für Mainz 05 spricht, ist Hertha BSC. Weil wenn Mike sagt, ist die Saison schon gelaufen für Mainz, dann sagt natürlich Bruno Labbadia, holt meine Berliner Weiße mit Schuss, wir sind ja auch noch da. Ja. Ohne Hierarchie, ohne vernünftige Offensive, mit einer ohne Standardsituation. Ich habe jetzt gelesen, Hertha BSC hat, glaube ich, noch kein Tor nach Standardsituationen geschossen, aber schon ungefähr 27 kassiert. Also die sind ja in der Statistik, sind die an allen nennenswerten Offensiv- und Defensivstatistiken immer die drittschlechteste Mannschaft hinter Mainz und Schalke. Und ich sag dir, es wird ganz, ganz bitter, wenn jetzt am Samstag Schalke, und das ist nicht abwegig, Betway Bernd hat das schon gesagt, er wird auf Schalke wetten, weil er sagt, Hertha ist immer gut dafür. Und das wäre natürlich auch, wirklich die größte Pointe, dass Schalke 04 in Berlin den Tasmania-Rekord verhindert. Also natürlich wäre natürlich die Geschichte des Spieltags. Aber Hertha ist großartig als Aufbaugegner für Mannschaften, wo nichts gelaufen ist. Wenn die nach Berlin kommen, dann funktioniert's. Und es ist überhaupt nicht abwegig. Ich weiß nicht, wie die Quote ist diesmal, aber Schalke kann in Berlin gewinnen. Und das ist keine gute Nachricht. Und wenn Schalke in Berlin gewinnt und wenn Mainz parallel gewinnt, dann sind es plötzlich nur noch 4 Punkte von Mainz auf Hertha. Und 4 Punkte bei ausstehenden 20 Spieltagen ist jetzt auch ist kein großer Abstand. Ja, also es ist wirklich sehr, 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 sehr schrecklich, dass fast ein Jahr nach dem Abgang von Klinsmann mindestens die Hälfte von dem, was er damals geschrieben hat in seinem Tagebuch, nach wie vor stimmt für die Hertha. Nein, aber es ist wirklich, also dass Köln und Hertha nicht enteilt sind und selbst Bremen nur 8 Punkte Vorsprung hat vor Mainz, zeigt ja auch, wie das so um das untere Drittel der Liga bestellt ist.
Ja.
Also die sind ja doch enger beieinander, als man es jetzt gedacht hätte.
Übrigens eine Sache noch, was mir gerade aufgefallen ist. Weißt du eigentlich, welcher Spieler seit 2020 bei Al-Ahli spielt? Marco Marin.
Wirklich?
Ja, Marco Marin spielt bei Al-Ahli. Ja.
Oh Gott, ja. Der verlogene Sohn. Dann frage ich dich aber was zurück. Weißt du, wo Henrik Mkhitaryan gerade spielt?
Oh Gott, also ich habe ihn zuletzt, hatte ich ihn noch bei Arsenal vermutet, aber da ist er offensichtlich wahrscheinlich schon seit 2 Jahren nicht mehr.
Quizfrage des Tages, wo spielt Henrik Mkhitaryan?
Wahrscheinlich jetzt bei der PSV Eindhoven zusammen mit Mario Götze.
Nein, es ist ganz irre, er spielt bei der AS Rom.
Ach was.
Und er hat eine unglaublich geile Klausel im Vertrag. Es läuft nur bis zum Juni. Wird aber um ein weiteres Jahr verlängert, wenn er auf 6 Tore, 5 Assists und 23 Einsätze kommt.
Was?
Das ist ja nicht.
Das ist ja ein hoher Anspruch an einen selbst, so wo man sagt, toll.
Ja, und der hat jetzt aber schon, er hat 8 Vorlagen und 8 Tore.
Ja.
Das heißt, und er muss nur noch 4-mal spielen und dann darf er weiter bleiben in Ruhe.
Aber das finde ich ja auch, also da hast du ja wirklich.
Die geilste Klausel, so, ey Leute, pass auf, 6 Tore. 5 Vorlagen und 23 Einsätze. Was macht das zusammen? Ja, das macht 35.
Das ist ja
kurze Frage.
Das ist ja fast so ein bisschen wie die Lebensleistung von Michael Sternkopf.
Kurze Frage.
Also, toll.
Kurze Frage. Weil du AS Rom gerade gesagt hast, geht es euch bei Kommentatoren auch immer so auf den Sack, wenn sie die Roma sagen?
Ich wüsste nicht. Gar nicht, wann ich das letzte Spiel vom AS Rom gesehen habe, dass ich das so verfolgt hätte, dass mir das überhaupt aufgefallen wäre.
Als es Euro-Goals noch gab.
Ja, so. Ja.
Die Roma, als Totti noch gespielt
hat. Genau, ja, aber die Roma ist doch toll. Ja? Ich habe das letzte Mal den Begriff die Roma gehört, als es um die Zigeunersoße ging. Von daher bin ich ganz froh, dass das uns nicht mehr wieder begegnet.
Jetzt fragt sich natürlich der Hörer, wie sind die da denn hingekommen? aber apropos, wenn es jetzt eh schon alles schief geht.
Es heißt Paprikasoße ungarischer Art, ich weiß.
Ich habe über die Feiertage mit 12 Jahren Verspätung angefangen, Sons of Anarchy zu schauen.
Oh Gott.
Das war noch eine große Lücke und mir ist Folgendes aufgefallen. Ja. Sons of Anarchy ist nicht nur Hamlet und das eigentliche Game of Thrones, es ist auch Schalke 04. Weil jeder der Protagonisten zu jedem Zeitpunkt immer die schlechtmöglichste Entscheidung trifft und alle paar Wochen haben sie mit Rassisten zu tun.
Schön.
Ja. Ja. Nee, ich liege hier wirklich seit 3 Tagen im Wifebeater, hab mich schon selbst tätowiert, so mit Lamy-Tinte und einer heißen Nadel. Also ich bin Fan.
Ja. Man kann sich ja aktuell auch nur selber tätowieren.
Übrigens hat Amina Harit auch ein ähnliches Verkehrsgebaren. Also von daher passt das ja auch ganz gut. Ne?
Jetzt kann man ja den Witz machen, der Witz, den wir damals nicht gemacht haben. Harit, fahr schon mal den Wagen.
So, siehst du, aber Sons of Anarchy, also bei allem Respekt, ich habe das natürlich auch geguckt, 7 Staffeln lang oder so. Es ist aber doch auch die perfekte Serie für Nickelback-Hörer und die ein Fuck You Greta Aufkleber über dem Auspuff haben.
Es ist halt, jede Folge ist 45 Minuten White Trash Talk.
Ja, wirklich, aber komplett, ey, wirklich komplett.
Sag mal, apropos White Trash Talk und apropos vor allem Sendung beziehungsweise Witze, die wir nicht gemacht haben, ist nicht so eine Silvester. Wir sind ja ein Stück weit auch eine Silvester-Sendung, weil die Party ja ausbleibt, müssen wir ja für die Kracher sorgen, quasi.
Das ist richtig. Ne? Ja, wieder mal.
Ist das nicht die Sendung, wo wir auch mal den Witz hier präsentieren können, den wir aus Pietätsgründen nicht gemacht haben? Sind wir soweit?
Nein.
Nein, immer noch nicht.
Nein, immer noch nicht. Das wird der Cliffhanger fürs neue Jahr. Wir brauchen da noch ein bisschen moralische Bedenkzeit. Bist du?
Okay, ich weiß gar nicht, um welchen Witz es sich handelt, aber wenn Lukas zurückschreckt, dann klinke ich mich da auf jeden Fall ein. Also wenn Lukas schon Bedenken äußert, bin ich auf jeden Fall dagegen, diesen Witz zu veröffentlichen.
Na, das Geile ist, dass wenn wir uns über diesen Witz unterhalten, in größerer Runde, brüstet sich Lukas immer damit, wie geil dieser Witz ist.
Ich sage immer, der ist nichts für die Sendung und das musst du dann auch respektieren.
So.
Weil sonst werde ich heute in den Text zur Sendung deine Telefonnummer reinschreiben.
Finde ich nur fair.
So. Aber um davon direkt mal abzulenken, ich habe noch einen Werbeblock mitgebracht.
Oha.
Ich finde jetzt so, es sind jetzt 49 Minuten gespielt, da kann man auch mal Werbung machen.
Absolut.
Unsere heißgeliebte, kann man Kollegin sagen?
Natürlich.
Kollegin,
natürlich,
Freundin, Bettina Rust hat einen neuen Podcast.
Ja.
Auch von Studio Bummens, so wie Apokalypse und Filterkaffee, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf. Kann das ja sagen.
Ja.
Der Podcast heißt Toast Hawaii. Und ich habe die erste Folge gehört und muss sagen, es hat mich richtig gehend umgehauen. Es ist ein 45 Minuten langer Appetitanreger gewesen. Es geht darum, dass sie immer einen prominenten Gast hat, der über das Essen seiner Kindheit und wie ihn das geprägt hat und wie es heute ist mit dem kulinarischen Selbstverständnis, was man gerne isst, wie man es zubereitet, was man gar nicht so mag. Also es ist wirklich, es läuft einem das Wasser im Mund zusammen und es ist wirklich mal was ganz anderes. Ich habe so gerne gehört, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Miki, erste Folge mit Ulrich Mattes. Ich fand's ganz, ganz großartig. Also Toast Hawaii, große Empfehlung von uns.
Ja, total. Man lernt die Leute ja auch einfach nochmal besser kennen. Also Ulrich Mattes, den ich sowieso sehr schätze, aber den da nochmal referieren zu hören über Gewürzgurken. Aber das sind natürlich teilweise auch erschreckende Dinge, die sich da offenbaren. Also was er für Gewürzgurken Affinitäten hat, das fand ich persönlich, also hat mich mehr schockiert als seine Darstellung des Goebbels in Der Untergang. Aber trotzdem fantastischer Podcast und man muss natürlich klar sagen, wenn Bettina Rust, also man hört ja hier Person XY hat einen neuen Podcast, ja, dann gähnt man müde und sagt, ja sicher, wer nicht. Bei Bettina Rust ist es natürlich ein bisschen anders. Nicht nur im Berliner Raum weiß man ja, dass sie wirklich eine Talk-Ikone ist. Und alleine deshalb lohnt es sich schon, bei ihr genauer hinzuhören, wenn sie ein Gesprächsformat hat. Und es ist wirklich ganz toll. Und ich möchte mich den Worten meines Vorredners ansonsten nur noch anschließen.
Toast Hawaii, überall, wo es Podcast gibt. Und schönstes Zitat der ersten Folge. Wir hatten ja früher nur 3 Gewürze, Pfeffer, Salz und Maggi.
Stimmt. Das ist natürlich absolut wahr. Ne?
Ja. So, Mikey, zurück zu dir ins Skigebiet.
Endlich. Ich bin nicht im Skigebiet. Könnt ihr jetzt mal damit aufhören? Wirklich.
Ja, du bist Ja, du bist hier auch einer von den Rodelschweinen, ne, sag ich ja, ganz klar, Mike. Das ist also an deinen, ja, an deinen Kufen klebt Blut. Ich sag's nochmal. Ne?
Die drei großen Krankheiten, ja. Mumps, Masern, Rodeln.
Ja.
Diesen Winter.
Das ist wirklich. Die Leute haben wirklich einfach alle komplett ihren Verstand verloren, wirklich.
Ja, aber sie tragen wenigstens Skimaske.
Ja.
Ich muss übrigens nochmal, eine Sache würde ich gerne nochmal rückblickend auf diese Saison mit einbringen.
Ja.
Wir haben ja eben schon Mario Basler als Karikatur, als
Was?
Hast du nicht
Was? Karikatur?
Das ist doch keine Karikatur.
Ich bin keine Karikatur. Ich bin authentisch. So kennt man mich, so bleib ich. Ihr vermischt mich nicht.
So, ja. So. Und wir haben ja, wir haben durch dich ja viele Protagonisten, viele prominente Figuren aus dem Fußball, die immer wieder hier auftauchen. Uli Hoeneß ist natürlich ein Running Gag. Ich finde, dass Christoph Daum, nicht Christoph Daum, dass Rainer Kallmund insbesondere mit dem Satz Flugsteig A40 und so weiter ein bisschen kurz gekommen ist. Helmpeter haben wir fast gar nicht gehabt in diesem Jahr.
Ja, warum
wohl? Aber nichtsdestotrotz.
Ja, warum wohl?
Weil der HSV in der zweiten Liga ist und die zweite Liga dich nicht interessiert.
Danke. Weiter.
So, aber wir haben in diesem Jahr einen Neuzugang und ich möchte ihn für mich persönlich wählen als die beste und spontanste und überraschendste Parodie des Jahres. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, weil das Lustige,
ich weiß, was jetzt kommt.
Das Lustige ist, du weißt beim Pokalfinale, weißt du noch nicht mal mehr, wer eigentlich gegen wen gespielt hat. Du weißt, dass die Bayern den Pokal gewonnen haben, stimmt. Aber ich musste wirklich lange überlegen, wer eigentlich überhaupt im Finale gestanden hat.
Ja, das stimmt. Da habe ich heute auch nicht drüber gestolpert und wusste es nicht mehr.
So, stimmt. Und es war Leipzig gegen Bayern, oder?
Nee, es war Leverkusen 2-4.
Da kannst du mal sehen.
Genau.
Ist das stimmt. So,
das war wirklich Wahnsinn.
Aber es gab einen Moment, der wird für immer in meinem Herzen getragen sein. Und das ist der Moment, wo wir zusammen auf der Bühne standen, in diesem Autokino, weil man kein Public Viewing machen konnte. Wir für die Volkswagen Tailgate Tour das wirklich möglicherweise schwierigste Vorprogramm überhaupt gemacht haben. Also
ja, das stimmt.
Ne, es waren Autos da, die durften nicht hupen, die durften nur Lichthupe machen, wenn ihnen irgendwas gefallen hat. Und man wusste,
das war die würdeloseste Scheiße, die ich je erlebt habe. Aber es hat Spaß gemacht, weil ich es mit euch gemacht habe.
Genau, und man stand da so auf der Bühne und wusste gar nicht, mögen die das jetzt, was man da macht? Finden die das lustig oder sonst was? Und dann kommt der Moment, wo Mickey Beisenherz zum Firebeast eskaliert.
Genau. Ich kann das nicht nochmal, das war
wir
der
können
Moment.
Ja, Folgendes machen, in Würdigung, weil das es hat es ja nie in eine Podcast-Folge geschafft, sondern es ist nur bei uns auf dem YouTube-Kanal zu sehen, youtube.com/fußballmml und bei uns im TikTok-Kanal. Ja. Dort kann man das Ganze sehen. Und um dem Ganzen nochmal ein wirklich würdiges Umfeld zu geben, würde ich vorschlagen, spielen wir das an dieser Stelle nochmal als einziges Ding, wir in dieser Folge zurückblicken auf das Jahr 2020 in Würdigung für die großartige Parodie.
Okay.
Spielen wir das Ganze jetzt nochmal ein.
Es war für uns alle ein schweres Jahr.
Wer ist deutscher Meister? FC Bayern! Wer hat den Pokal und FC Bayern und ein Küsschen von den Trainer von die Meister. Ja!
So.
Gut. Und wenn wir spielen, sind wir die Könige von Europa! Ja!
Herrlich.
Ja, ich kann mich.
Sie gehörten der gespielte Witz. Es ist auf jeden Fall die beste Parodie eines holländischen Trainers seit der Pressekonferenz von Huub Stevens von der Woche.
Ja, ich kann mich auch wirklich nur, ich kann mich wirklich nur entschuldigen. Es ist einfach, was sollte ich denn machen? Mir fehlte doch auch ein bisschen der Kontakt zum einfachen Bürger.
Ne? Aber weil wir hier der Feuerwerkspodcast sind und weil ein Highlight das nächste jagt, so. Ich möchte einen großen Mann des Fußballs würdigen. Rainer Holzschuh.
Ja.
Rainer Holzschuh vom Kicker hat am Montag den letzten Scheinwerfer gedreht.
Ja, das ist doch
Abschied. Der Kicker ist im Sommer 100 Jahre alt geworden. Rainer Holzschuh war 50 Jahre an Bord und hat sich verabschiedet mit einem letzten Scheinwerfer, der ein bisschen grummelig auch war, weil ja. er nicht so ganz zufrieden ist mit der Entwicklung des Fußballs hin zum Massenspektakel, zum Pop-Event. Er schreibt, also die Überschrift ist: Hollywood im Spitzenfußball, ist das der Sinn? Fragezeichen. Mhm. Und ich muss ganz klar sagen, dieser letzte Scheinwerfer von Rainer Holzschuh, der mich eigentlich mein ganzes bewusstes Leben mit dem Fußball begleitet hat. Also erst hat ja noch Karl-Heinz Heimann den Scheinwerfer gedreht, dann ist Holzschuh vor 11 Jahren Herausgeber geworden, hat dann, glaube ich, genau in diesem Jahr auch den Scheinwerfer übernommen. Also Rainer Holzschuh war immer da, früher ja auch stetes Mitglied beim Doppelpass. Also der alte Doppelpass hatte Rainer Holzschuh noch oft zu Gast.
Ja.
Rainer Holzschuh war immer da, jetzt verabschiedet er sich, was ja auch wieder eine Zäsur bedeutet, nicht nur im Olympia-Verlag, sondern auch so dieser alte Fußball, der findet dann tatsächlich nur noch im Doppelpass statt, wenn gewisse Herrschaften eingeladen werden. Aber er verabschiedet sich also mit einem Rückblick, aber auch einem Ausblick, wie der Fußball sich entwickelt. Und dann muss man sagen, ist in diesem Scheinwerfer ganz klar ein Seitenhieb gegen dich versteckt, Micky Beisenherz, wenn er schreibt. Und so stolpert der Fußball damit in Richtung der Formel 1, der Popszene, der Reality-Shows. Wenn als ein Beispiel für viele andere das Dschungelcamp regelmäßig bis zu 8 Millionen Zuschauer anlockt, dann muss man sich fragen, ob die Welt nicht letztlich nach der brutalen und obszönen Publikumsbefriedigung in antiken Rom giert. So,
eat this. Jetzt muss ich fairerweise sagen, Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also ich kann die Kritik am Dschungelcamp ja generell sowieso mal total nachvollziehen. Ich finde nur dieses, also jetzt mal, es gibt wirklich keine persönliche Angefasstheit meinerseits. Ich finde nur dieses Gleichnis so wahnsinnig antiquiert.
Ja.
So, das alte Rom-Dschungelcamp, das ist ja eine Kritik, die kann man vielleicht 2009 anbringen, aber doch nicht mehr 2020. Ey, wo ist das? Also da muss es doch frischere Bilder geben, oder? Ne? Finde ich schon. Also
man muss auch einfach mal sagen,
ich habe das jetzt
immer in den vielen Wochen mit der Zeitlupe immer wieder gemerkt, wie oft man dann doch aufs Dschungelcamp kommt, wenn man über Fußball schreibt, weil eben Thomas Hessler da war, Ayrton, ja, Legat, der weiße Brasilianer, Ansgar Brinkmann und so.
Eike Immel verdankt dem Dschungelcamp die neue Hüfte, ne?
Ja, eben.
Ja.
Nein, es ist ja immer wieder, dass es sich da schon längst getroffen hat. Ich fand das aber so schön, dass er sozusagen auch noch mit so einem, dass er sich dann mit diesem letzten Scheinwerfer auch mit so einem eigentlich schon vergilbten Vergleich verabschiedet.
Ja, das stimmt.
Das fand ich dann wieder ganz passend.
Ist dann vielleicht aber auch ein ganz guter Beleg dafür, dass es vielleicht dann wirklich auch einfach mal gut ist. So.
Ja, du musst dir vorstellen, so er richtet dann so die beigefarbene Krawatte und verschwindet durch so einen Perlenvorhang. Ja. Aber trotzdem, für mich, also man kann darüber lachen und so, aber für mich gehört Rainer Holzschuh einfach, also es ist für mich wie 90er Jahre, war ran.
Komplett.
In all den Jahren war Rainer Holzschuh dabei und das ist einfach für mich eine Figur des Fußballs. Das ist so wie, also auf einer anderen Ebene, aber so der eine halt sportlich und als Manager, der andere aber als jemand, der als Beobachter, der war ja auch Pressesprecher des DFB eine Zeit lang, da geht halt so eine Ikone, wie für manche ist Uli Hoeneß.
Komplett, also ja, absolut, absolut. Doch, sehe ich auch total so. Kann mich auch an zahllose Auftritte im Doppelpass erinnern. Ja, empfinde ich exakt genauso wie du. Aber Kalle Rummenigge ist ja dann auch demnächst weg vom Fenster, ne? Wird ja auch gerne vergessen. Dann ist halt jetzt an dessen Stelle Oliver Kahn. So schnell ging das. Wir haben ihn irgendwie ein Jahr lang, lief er so ein bisschen als Praktikant auch ein wenig unter dem Radar. Und jetzt wird der Scheinwerfer gedreht. Und da drin steht Oliver Kahn.
Ist witzig übrigens, dass sein Antrittsinterview dann, und da sind wir dann doch noch in der alten Welt, sein Antrittsinterview wird dann doch in der großen Bildserie
natürlich.
Ne, gemacht. Also anders als die Spieler, die ja mittlerweile dann am liebsten eher mit dem Spiegel oder der FAZ oder ähnlichen Leitmedien oder der Süddeutschen Zeitung reden, da ist der Fußballfunktionär, ist da immer noch quasi ähnlich wie der Politiker simpel gestrickt und macht sein großes Antrittsinterview natürlich mit Bild.
Ja, aber ich bin natürlich, also ich meine, dass Oliver Kahn jetzt wieder so sehr in den Fokus des Funktionärswesens im Fußball rückt, das ist natürlich auch wieder die Chance für den CNN-Anchor der Generation Krog, Oliver Pocher, der dann natürlich jetzt endlich wieder wieder seine Perücke rausholen kann und uns also in seiner beispiellos gelungenen Late-Night-Show also mit ganz vielen Oliver Kahn-Parodien verwöhnt. Und da bin ich also absolut begeistert, wenn ich daran denke, dass ich da also ganz viel von gar nicht mitbekommen werde und freue mich.
Ja, man muss sagen, Pochers Blick geht wieder nach oben.
Ja.
Wahnsinn. Guck mal, das ist aber auch ein interessanter Punkt, wenn du einfach mal irgendwie, wenn du zumindest im Fußball, wenn du da eine konstante Nummer mal gehabt hast und dann scheidet derjenige in irgendeiner Art und Weise aus, muss man eigentlich nur 5, 6, 8, 10 Jahre warten. Und dann macht's puff und dann wird er wieder in irgendeiner Form nach oben gespielt.
Ja.
Gespült.
Es sei denn natürlich,
du kannst es wieder spielen.
Es sei denn natürlich, es geht um Thomas Berthold. Wobei, gut, also anders. Ne?
Na halt. Gut, der ist ja auch nach oben gespült worden.
Stimmt.
Halt nur anders.
Stimmt.
Der stand ja plötzlich auch wieder.
Können wir uns eigentlich darauf einigen, dass Thomas Berthold wirklich die dümmste Person 2020 war? Also, oder anders, um ehrlich zu sein, ist er im Grunde genommen schon die dümmste Person zwischen 1990 und 2020 gewesen. Aber es war selten so offensichtlich wie im Jahr 2020. Weil da muss ich wirklich sagen, also dumm sein, das können ja wirklich viele. Aber das mit so einer Leidenschaft nach außen zu tragen, das wiederum kriegen nur die wenigsten so hin. Das hat mich schon beeindruckt.
Die wenigsten haben es geschafft, in diesem Jahr Attila Hildmann und die Geißens so auf einen Nenner zu bringen.
Ja. Toll.
Gibt's denn sonst noch so Leute, die euch nachhaltig geprägt oder die geblieben sind aus dem Jahr 2020, wenn wir gerade schon darüber geredet haben, dass wir lange überlegen mussten, wer eigentlich das DFB-Pokalfinale bestritten hat?
Ich finde schon, ohne es noch zu vertiefen, aber für mich ist schon diese Person dieses Jahres, weil er wirklich die Person eines Jahres ist, in der Endabrechnung ist Hansi Flick.
Klar.
Ja. Und ein anderer wäre für mich noch Marcus Rashford.
Ja.
Der einfach politisch viel bewegt hat. Also wenn wir aus einem Jahr kommen, in dem es viel um soziale Ungerechtigkeit ging, in dem es um Black Lives Matter ging und so, ist jemand wie Marcus Rashford, der sich auch ganz öffentlich mit Boris Johnson angelegt hat, für mich eine sehr wichtige Figur außerhalb des Platzes geworden.
Finde ich ein tolles Beispiel. Ja, würde ich mich komplett anschließen. Marcus Rashford, hat sich da sehr weit, speziell für einen Profisportler, Profifußballer, nach draußen gewagt. Dem Beispiel sollten viele folgen, finde ich. Ein bisschen, so hat es ja hierzulande dann auch Leon Goretzka gemacht. Das ist wirklich vorbildlich, finde ich. Dem sollten es viele gleich tun. Ansonsten, was mir auch noch aufgefallen ist in diesem Jahr, wo ich auch dachte, ach guck mal, ja, so läuft's auch im Fußball, ist, dass Holger Badstuber in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart mittlerweile spielt, wo ich auch denke, Mann, was für eine vielversprechende Karriere. Und wie bitter war das, als wir dann und wann feststellen mussten, scheiße, jetzt hat er wieder einen Kreuzbandriss. Und dann siehst du, so kann es dann halt eben auch laufen. Ist jetzt sicherlich niemand, für den man ein Spendenkonto einrichten muss, aber zeigt halt eben auch, wo so Karrieren sich dann hinentwickeln können aus sportlicher Sicht.
Ich hatte übrigens zum Thema Badstuber eine Zuschrift bekommen, nachdem wir gesagt hatten, wie gut das beim VfB Stuttgart läuft. Und Mislint hat damals vor 2 Wochen, noch kurz vor der Vertragsverlängerung, und dass die aber schon so investiert haben in der Zweitliga. Ich hatte sie da mit Hoffenheim verglichen. Da bekam ich eine Zuschrift, die sagte, ja, aber guck mal, er hat es ja nicht nur geschafft, zu investieren und sozusagen die Substanz des Kaders zu erhöhen, sondern er hat gleichzeitig auch noch einen Plus geschaffen, indem er Pavard an die Bayern verkauft hat. Und dann aber auch noch ein Plus im Kader geschaffen, nämlich Raum, in dem er trotz irgendwie 4 oder 5 Millionen Bruttogehalt von Badstuber gesagt hat, wir rasieren den jetzt, wir packen den in die zweite Mannschaft und geben einfach einer neuen Spielergeneration den Raum, die sie braucht.
Ja.
Das ist ja auch eine Geschichte. Also natürlich, Badstuber wird vielleicht noch mal in einem anderen Verein in der zweiten oder ersten Liga landen, aber das ist ja dann auch so eine Entscheidung, wo du sagst, pass auf, wir sagen, Badstuber geht in die zweite Mannschaft, obwohl er wahrscheinlich einer der bestbezahlten Spieler in diesem Team ist. Aber wir brauchen eine andere Hierarchie in der Mannschaft.
Ja.
Und das haben sie in Stuttgart halt auch geschafft. Eine Figur noch, wo du wirklich zwei Gesten oder zwei Szenen hängen geblieben sind und dann siehst du auch, wie schnell das geht, ist, wenn ihr euch erinnert an unsere erste Zusammenarbeit mit Hands of God.
Ja.
Nämlich Black Lives Matter ist Marcus Thuram.
Ja.
Kniet für Black Lives Matter. So beginnt das ja, so nimmt es Fahrt auf. Große Berichterstattung. Und am Ende endet das Jahr mit einem Pro und Contra in der Sportbild, ob jetzt die 6-Spiele-Sperre oder 5 Spiele plus Bewährung für ihn nach dieser Spuckattacke zu wenig oder genau richtig oder zu viel sind. Weil dann nämlich erstmal auch das Spucken bleibt, aber es war ja auch das Knien. Aber da siehst du, wie schnell das geht und wie vielfältig und wie viele Schichten es an Szenen und in der öffentlichen Wahrnehmung auch gibt. Also du kniest für was sehr Gutes und am Ende bist du aber auch der Typ, der seinem Gegenspieler ins Gesicht rotzt. Ja?
Wahnsinn, ne?
Und alles kann man von allen Seiten beleuchten.
Das ist Wahnsinn. Ja. Gerade kriegst du noch den Sportbild Award für die Geste des Jahres, weil du dich für Black Lives Matter hinkniest. War doch so, ne? So, und dann.
Ja, also genau so war's. Ja.
Und dann, ja. Und dann enttäuschst du
Karl-Heinz Rummenigge auch noch so bitter, indem du zeigst, guck, schauen Sie, so sind sie doch, ne?
Ja. Ja, das ist doch aber genau, wir haben so oft auch über Dialektik gesprochen. Gerade wenn du Thomas Berthold sagst, musst du auch Florian Schröder sagen, Querdenken, Auftritt. So, es geht ja immer um die, dass man auch zwei Dinge gleichzeitig denken kann. Du kannst Marcus Thuram sehen und sagen, geil, das ist dieser geile, junge, französische Stürmer, der Sohn von Lilian Thuram, der kniet für Black Lives Matter. Was eine geile Ikone, so jemand tut der Bundesliga gut. Er kann aber auch gleichzeitig ein Typ, der auf primitivste Art jemandem ins Gesicht spuckt. Da kann man sagen, das ist halt nicht so geil. Aber es geht beides. Ich muss ihn weder für das eine komplett abfeiern und dann für das andere auch nicht komplett dämonisieren. Weil auch das ist ja, das ist die Vielfältigkeit des Menschen in 2020.
Ja, natürlich.
Und das ist manchen Leuten, da ist manchen Leuten wirklich das Gehirn rausgeflogen dieses Jahr, weil sie genau diese Transferleistung nicht mehr bringen können.
Du, Boris Palmer ist auch das rassistische Schwein, das unsere Oma töten will und gleichzeitig gibt's in Tübingen mehr Solardächer als in jedem anderen Ort Deutschlands. Das ist halt einfach so und ich weiß, dass das viele überfordert, speziell die meisten bei Twitter. Naja, so, ich muss jetzt den Sack zumachen, weil ich nämlich mein Kind abholen muss, denn die Kita hat dicht und ich muss jetzt mit ihr ins Sauerland zum Rodeln fahren. Das ist doch völlig klar.
Sehr schön. Ja, Winterberg hat getwittert, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber die haben getwittert, dass sämtliche Lifte zu sind, dass man sich nicht in den Stau stellen sollte. Nur als kleiner Hinweis für dich, Micky, es ist auch verboten, sich am Rodelhang aufzuhalten. Rodeln ist in Winterberg verboten.
Oha. Ja, und dann gut.
Pass auf, dann binden wir das doch ab mit der Auflösung unseres Gewinnspiels. Die Gewinner werden noch mal schriftlich von uns. Also es ging ja darum, wer den besten Spotify-Marathon hingelegt hat, die meisten Folgen, die meisten Minuten. Das lösen wir jetzt noch mal auf.
Ja.
Also es und wir werden alle aber noch mal anschreiben und ihnen, es ist nämlich noch ein Geheimnis, was jeder bekommt, also zur Auswahl stehen. Es gibt vielleicht ein Meet and Greet, es gibt Tassen, also die ominöse Tasse, aber man gewinnt vielleicht auch noch den geheimen Sondersuperpreis und wir werden denjenigen schreiben damit. Also die meisten Folgen in einem Jahr hat Brian oder Brian Täter mit TH und 179 Folgen. Dann haben wir die meisten Folgen an einem Tag hat der Instagram oder die Instagram-Userin Miranda Blech mit 19 MML-Folgen an einem Tag. Und dann haben wir noch meistgehörte Minuten pro Jahr. Der Name fehlt uns noch. Bitte melden, bitte abgleichen und mit Bild an uns schicken. 26.359 Minuten MML in diesem Jahr. Das sind unsere drei Gewinner. Bitte melden. Wir melden uns dann zurück und dann verlosen wir die drei super Preise, die wir haben.
Genau. Und das möchte ich wirklich an dieser, jetzt, wo ich diese beeindruckenden Zahlen gehört habe, möchte ich also speziell diesen drei HöchstleisterInnen im MML-Kosmos eines sagen. Für mich habt ihr richtig einen an der Pfanne. Also sowas, so kann man doch wirklich seine Freizeit nicht vertun. Aber das müsst ihr auch selber wissen. Ihr seid ja vermutlich erwachsene Leute. Macht doch, was ihr wollt. Ganz ehrlich, also sicher, Lockdown ist die eine Sache. Aber es muss auch Möglichkeiten geben, dem anders zu begegnen als auf diese Art und Weise. Meine Meinung. Aber bitte, ne? Naja, gut. Also auch an dieser Stelle ein Küsschen von mir,
für euch von die Trainer von Niemal. Ach, leck mich doch am Arsch.
So. So. Vielen, vielen Dank.
Jetzt reicht es.
Das war's. 2020 Fußball MML. Danke an Micky Beisenherz. Danke an Lukas Vogelsang. Hat großen Spaß gemacht.
Danke an Mike Nöcker.
Hat großen Spaß, danke an Mike.
Großen Spaß gemacht mit euch. War ein sehr bewegtes Jahr, würde ich mal sagen.
Das stimmt.
Wir müssen natürlich, das tun wir auch wahnsinnig gerne, dem großartigen Team von Podstars danken, von den Online-Marketing-Rockstars, die immer für uns da waren. Lukas, der alles geschnitten hat, was zu schneiden war. Und
haben sie mit uns die Taschen voll gemacht? Meine so. Meinung.
Und natürlich ihr da draußen, die Fans.
Die Fans.
Vielen Dank an Lukas, der uns die letzten 3 Wochen geschnitten hat.
Ja.
Und deine Haare. Und deine Haare. So. Also in diesem Sinne, ich merke schon, feierliche Stimmung oder gerade irgendwas Pathetisches ist mit euch nicht mehr zu machen um diese Zeit.
Nein.
In diesem Sinne, kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns schon nächste Woche wieder.
Ja, guck, so schnell geht's. Macht's gut. Bis denn. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.